gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 16. Folge des Geschichtsschatten-Podcasts. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. In der letzten Folge haben wir uns mit den mittelalterlichen Kreuzzügen beschäftigt. Heute reisen wir in die frühe Neuzeit, genauer gesagt in die Renaissance. Wer meinen Podcast verfolgt, weiß, wie sehr ich die Renaissance liebe, besonders die Dynastie der Medici. In Folge 9 sprach ich über die Medici-Päpste Leon X. und Clemens VII., in Folge 12 über ihre Auseinandersetzung mit Martin Luther und in Folge 14 über den Renaissance-Denker Niccolò Machiavelli, der unter den Medici in Florenz wirkte. Doch die Medici waren nicht die einzigen Akteure im Italien der Renaissance. Eine weitere bedeutende Familie, die wir bisher nur am Rande erwähnt haben, ist die Borgia-Dynastie. Ihre Geschichte ist mindestens so faszinierend wie die der Medici. Freut euch auf eine spannende Erzählung der Borgias. Viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 1: Die unheimliche Familie. Die Borgias sind die rätselhafteste, skandalöseste und zweifellos umstrittenste Familie der italienischen Renaissance. Papst Alexander VI. Gilt vielen als Inbegriff eines korrupten, verweltlichten Papsttums. Sein Sohn Cesare Borgia wurde von Machiavelli als skrupelloser Machtpolitiker gefeiert. In dieser Folge erzähle ich euch die faszinierende Geschichte der Borgias. Von ihren Anfängen in Spanien über ihren glanzvollen, doch rücksichtslosen Aufstieg zum Papsttum bis zum Zusammenbruch ihrer Macht. Ich gehe den Gerüchten über Orgien im Vatikan und geheime Giftmorden nach. Schon zu Lebzeiten weckte der Name Borgia Angst und Schrecken. Papst Alexander VI. Und sein Sohn Cesare bauten dieses Image gezielt auf, um ihre Feinde so einzuschüchtern, dass sie stets das Schlimmste befürchteten und gefügig wurden. Zeitgenössische Berichte von Gesandten zeigen, wie dies gelang. Besonders die klugen Diplomaten Girolamo Donato aus Venedig und Niccolò Machiavelli aus Florenz lieferten scharfsinnige Charakterstudien von Vater und Sohn. Ich empfehle euch nochmals Folge 14 über Machiavelli anzuhören. Girolamo Donato, Gesandter der Republik Venedig, hatte mit Papst Alexander VI. Zu tun. Sein Urteil: Dieser stets lächelnde Pontifex Maximus war von seltener Verschlagenheit und log, wenn es ihm und seiner Familie nützte, da ihm die Größe der Borgia über alles ging. Niccolò Machiavelli begegnete Cesare Borgia, dem Sohn, auf dem Höhepunkt seiner Eroberungen als Herzog der Romagne. Von dieser Machtposition aus drohte Cesare der Republik Florenz mit massiver militärischer Intervention. Machiavelli sollte die wahre Stärke dieses Fürsten ergründen. Seine Diagnose war nuanciert. Cesare Borgia war mutig bis zur Tollkühnheit, willensstark, zu allem entschlossen, schnell in seinen Aktionen und von seinen Soldaten geachtet und von seinen Untertanen so gefürchtet, dass sie ihm gehorchten, doch zugleich ein Aufschneider und Aufsteiger mit großspuriger Selbstdarstellung. Beide Diplomaten standen vor derselben Aufgabe, die sich Historikern bei den Borgias immer wieder stellt. Sie mussten hinter die kunstvolle geschaffene Fassaden ihrer Propaganda blicken. Wo die Fakten enden und die Legenden der Borgia beginnen, lässt sich nicht immer eindeutig feststellen. Da Zeitgenossen ihnen alles, selbst das Ungeheuerliche, zutrauten, haben viele Chronisten Geschichten frei erfunden. Selbst in der Grauzone zwischen Fakten und Legenden kann Quellenkritik vieles klären. Wenn etwa ein Prälat von Orgien im Vatikan schreibt, von denen er selbst zugibt, bedauerlicherweise ausgeschlossen gewesen zu sein, liegt der Verdacht nahe, dass seine lüsterne Fantasie übertrieb und er ein sensationshungriges Publikum mit Skandalgeschichten aus dem römischen Sündenpool füttern wollte. Jeder Bericht über die Borgia ist von starken, oft hasserfüllten Emotionen geprägt. Ebenso problematisch sind die Quellen der Borgia selbst. Liest man allein die tausenden Seiten diplomatischer Korrespondenz, die Alexander VI. Als Kirchenoberhaupt führte, könnte man einen ganz gewöhnlichen Pontifikat vermuten. In seiner Korrespondenz wirkt Alexander VI. Wie ein frommer, um Witwen und Waisen besorgter Musterpapst, dem böswillige Feinde die schlimmsten Missbräuche und Unsittlichkeiten andichten. Dass er unbestreitbar auch Gutes für die Kirche tat, macht ihn jedoch nicht unschuldig. Ein Denkfehler, der bei den Borgia oft begangen wird. Ebenso wie es irrig ist, alle Anschuldigungen unbesehen zu glauben. Die Quellen bilden ein Fundament gesicherten Wissens, auf dem sich aufbauen lässt. Sie zeigen, dass die Borgia trotz aller Tabubrüche und Normenverletzungen Kinder ihrer Zeit waren. Ihr Aufstieg in Rom der Renaissance spiegelt die Regeln, Werte, Karrieremuster, Machtverhältnisse und Widersprüche des Papsttums wider. Die Geschichte der Borgia führt mitten in eine brodelnde, expandierende Stadt, in der Altes und Neues, Christliches und Heidnisches aufeinandertreffen, wo neue künstlerische Ausdrucksformen entstehen und Wege zur Kirchenreform gesucht werden. Eine kollektive Biografie der Borgia wird so zum Spaziergang durch ein Zeitalter einzigartiger künstlerischer und kultureller Vielfalt, in dem Medien und ihr schöner Schein erstmals gezielt als Werkzeuge der Politik genutzt wurden. Das Geheimnis der Borgia lässt sich nur durch eine Reise in ihre Zeit lüften, zu ihren bescheidenen Ursprüngen im Spanien des 14. Jahrhunderts, ins Neapel der aragonesischen Monarchie, ins Rom der Wendejahre zwischen 1455 und 1503 und später zurück nach Spanien und ins Italien der katholischen Reform. Denn die Geschichte der Borgia endete nicht mit dem plötzlichen Tod Alexanders VI. Im fieberheißen Rom 1503 oder dem baldigen Sturz seines Sohnes Cesare. Aus Sicht frommer Katholiken begann sie erst jetzt richtig. Francesco Borgia, ein Urenkel des unheimlichen Papstes, wurde 1510 geboren, stieg zum dritten General des Jesuitenordens auf und wurde später heilig gesprochen. Dennoch, das Pontifikat Alexanders VI. Von 1492 bis 1503 war ganz auf der Erhöhung seiner Familie ausgerichtet. Ein Ziel, das jedes Mittel heiligte. Dies prägte sogar die große Politik. 1493 teilte der Borgia-Papst die von Kolumbus entdeckte neue Welt zwischen Spanien und Portugal auf und ließ sich diese Grenzziehung von den spanischen Monarchen mit reichen Geschenken für seine Familie entlöhnen. Auch die Pläne von Vater und Sohn im Vatikan waren klar. Sie strebten ein erbliches Familienfürstentum im Norden des Kirchenstaates an, um von dort dauerhaften Einfluss auf die Besetzung des Papstthrons zu sichern und die Oberhoheit über das Papsttum zu festigen. Kapitel 2 – Die Herkunft. Die Vorgeschichte der Familie de Borgia, wie sie in ihrem Heimatstädtchen Chativa bei Valencia hieß, war nicht vornehm, aber durchaus achtbar. Über Generationen bekleideten Familienmitglieder Führungspositionen in der lokalen Verwaltung und Justiz und erreichten in der Kirche regelmäßig ein Kanonikat an der Kathedrale von Lerida, dem nächstgelegenen Bischofssitz. So zeigten sich die de Borgia als Teil der örtlichen Honorariorenschicht. Der Aufstieg der de Borgia zu einer der mächtigsten und gefürchtetesten Familien Europas hing an der Karriere eines einzigen Mannes. Alonso de Borgia, am 31. Dezember 1378 als Spross eines verarmten Seitenzweigs geboren, machte sich als Jurist in Kirchen und Staatsdiensten einen Namen und erhielt 1411 das für die Familie übliche Kanonikat von Lerida. Alonso de Borgia trat danach in die Dienste von König Alfonso V. von Aragon. Dieser ehrgeizige Monarch, der Nordspanien, Sardinien und Korsika beherrschte, war ein europäischer Machtfaktor ersten Ranges, doch keineswegs zufrieden. Alonso stand ihm als kluger, verlässlicher Ratgeber zur Seite. Für seine Treue wurde er 1429 mit dem reichen Bistum Valencia belohnt, ein weiterer Schritt im Aufstieg der de Borgia. Von der Peripherie ins Zentrum gelangt, war dies noch nicht das Ende. Doch die Nähe zum umtriebigen König hatte ihren Preis. Für die einträgliche Diözese förderte Alfonso Gegenleistungen, auch finanzielle. In Valencia selbst residierte Alonso jedoch nicht. Dass Alonso de Borgia nicht als Bischof von Valencia endete, sondern noch höher aufstieg, lag an den unstillbaren Ambitionen seines königlichen Herrn. In den 1430er Jahren richtete Alfonso V. seine Begierde auf das von den Normannen gegründete Königreich Neapel. Neapel 1443 erobert, wurde zum Zentrum des aragonesischen Großreichs erhoben und Alonso de Borgia stieg zu dessen einflussreichstem Minister auf. Alfonso V. zog Gelehrte wie den Humanisten Lorenzo Valla an seinen Hof in Neapel, um seinen Ruhm durch historische Schriften zu mehren und politische Kämpfe für ihn auszufechten. Valla entlarvte die konstantinische Schenkung, mit der das Papsttum seine Oberhoheit über die Christenheit begründete, als Fälschung. Diese Polemik zeigt die angespannte Beziehung zwischen Neapel und Rom. Trotz der angespannten Lage war das Papsttum Alonsos Ziel. Am 9. April 1455 galoppierte ein Eilkurier nach Bologna und verkündete den Bürgern der zweitgrößten Stadt des Kirchenstaats die frohe Botschaft. Habemus Pampam, wir haben einen neuen Papst. Nur 4 Tage nach dem Tod von Niklaus V. am 4. April 1455 krönte Alonso de Borgia seine Karriere als Papst und erfüllte eine alte Prophezeiung. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte der spanische Bußprediger Vicente Ferrer ihm die höchste Würde der Kirche vorausgesagt. Solche Orakelsprüche schmücken oft die Lebensgeschichten erfolgreicher Aufsteiger. Doch bei Calixtus III., wie sich der Gewählte nun nannte, gilt die Verweissagung als gesichert und folgenreich. Er sprach seinen Landsmann, den Dominikaner Vicente Ferrer, nicht nur wegen dessen Tugenden und Wundern heilig, sondern dankte ihm damit auch für die zutreffende Vorhersage. Die Erwartungen an den neuen Papst aus dem Hause Borgia wurde im Februar 1456 erstmals gedämpft. Fast 8 Monate lang, eine lange Zeit für einen betagten Mann, hatte sich Calixtus III. Des Nepotismus enthalten. Doch dann schlug er doppelt zu. Rodrigo Borgia und sein Vetter Luis Juan de Millas erhielten gleichzeitig die Kardinalswürde. Rodrigo Borgia war vom Anfang an der Lieblingsnepot des greisen Calixtus III. Ämter und Freunden, die wie warmer Regen auf den 25-jährigen Kardinal niedergingen, machten dies unübersehbar. So erhielt er das Amt des Vizekanzlers, den zweitwichtigsten Posten der Kirche, und war für die Erteilung von Gnaden, Ausnahmegenehmigungen von kirchlichem Recht zuständig. Dieses umfasste damals weitreichende Familien- und Ehegesetze, die oft Beschränkungen für entfernte Verwandte enthielten. Deren Aufhebung ließ sich die Kirche teuer bezahlen. Als Vizekanzler erhielt Rodrigo Borgia Einblicke in unerfreuliche Vorgänge und dynastische Geheimnisse, die die Mächtigen der Welt verborgen halten wollten. Diese Möglichkeiten, Gegenleistungen zu fordern oder Druck auszuüben, nutzte er 36 Jahre lang meisterlich. Schon im ersten Jahr von Calixtus III. Pontifikat zeigte sich, dass er den Ehrgeiz seiner Nepoten kaum bändigen konnte. Ab 1457 bestimmten deren Wünsche die päpstliche Politik vollends. Die Beziehungen zu Neapel verschlechterten sich schnell. 1457 drohten beide Herrscher nahezu gleichzeitig mit harten Maßnahmen. Alfonso V. bedrohte den Papst mit einem Konzil und Absetzung, während Calixtus III. Dem König mit dem Entzug der Belehnung und Absetzung antwortete. Calixtus III. Entsandte Truppen, die den nun ausbrechenden Krieg gegen Neapel führen sollten. Offiziell im Namen der Kirche, doch mit dem unausgesprochenen Ziel, das Königreich Neapel für die Familie Borgia zu erobern. Die Borgia glaubten, von Gott zur Führung der Kirche und der Christenheit auserwählt zu sein. Diese Überzeugung rechtfertigte in ihren Augen jede Form von Gewalt gegen ihre Gegner. Ende Juli 1458 standen die päpstlichen Truppen bereit, um gegen Neapel zu ziehen. Doch im entscheidenden Moment brach die bis dahin eiserne Gesundheit des greisen Papstes plötzlich zusammen. 2 Wochen lang rang Calixtus III. Mit dem Tod. Niemand glaubte mehr an seine Genesung und so fiel die Herrschaft der Borgia lautlos in sich zusammen. Am 6. August 1458 schloss Calixtus III. Für immer die Augen und ein gewaltiger Sturm brach über die Borgia herein. In dieser Nepotendämmerung bewahrte allein Rodrigo Borgia einen kühlen Kopf. Er hielt am Totenbett des Papstes die Stellung. Sein Palast wurde zwar von der aufgebrachten Menge der zu kurz gekommenen geplündert, doch ihm selbst geschah kein Leid. als am 19. August Enea Silvio Piccolomini, der Kardinal von Siena, zum neuen Papst gewählt wurde, beruhigten sich die Wogen schnell. Rodrigo Borgia profitierte davon, dass sein Amt als Vizekanzler auf Lebzeiten vergeben war. Es bot ihm eine einflussreiche Warteposition mit beträchtlichen Einkünften aus zahlreichen Bistümern und Abteien, deren Erträge nicht mehr den Mönchen, sondern meist Nepoten oder Kirchenfürsten wie ihm zuflossen. Doch er hatte noch ein weiteres Pfund, mit dem er geschickt wuchern konnte. Rodrigo Borgia verfolgte schnell klare Strategien, um die Macht zurückzuerobern. Um Papst zu werden, setzte der Kardinal auf die beträchtlichen finanziellen Mittel, die ihm durch seine zahlreichen Ämter und Freunden zuflossen. Als Vizekanzler pflegte Rodrigo Borgia nach dem Papst die meisten Kontakte zu europäischen Herrschern, die er durch die Gewährung von Gnaden für sich gewann. Sein Geschick in solchen Geschäften wurde an der Kurie schnell legendär. Zeitgenossen rühmten seine außergewöhnliche Beredsamkeit, gepaart mit psychologischem Scharfsinn und juristischer Expertise, die ihn zu einem Meister der Verhandlungskunst machten. Doch seine Erfolge verdankte er nicht nur diesen Qualitäten, sondern ebenso sehr seiner Fähigkeit, andere über seine wahren Absichten zu täuschen und jeden noch so kleinen Vorteil skrupellos auszuschöpfen. Kapitel 3: Kardinal Rodrigo Borgia. Im Ringen um das Papsttum konnte Rodrigo Borgia auf eine starke Gefolgschaft bauen. Seine Klienten stammten größtenteils aus seiner spanischen Heimat, die Borgia nie aus den Augen verloren. Obwohl Rodrigo sein Amt in Rom ausübte und seine Einkünfte hauptsächlich aus Italien bezog, verfolgte er eine konsequente Doppelstrategie. Um seine Anwartschaft auf dem Papstthron zu sichern, erwarb er in Rom zahlreiche Immobilien und in der Umgebung der ewigen Stadt entscheidende politische und militärische Positionen. Gleichzeitig investierte der wohlhabende Kirchenfürst in Spanien. Dort erwarb er prestigeträchtige Herrschaftsrechte und ausgedehnte Latifundien, um die künftige Größe der Borgia zu sichern. Um 1460 wurde Rodrigo Borgias erster Sohn Pedro Luis geboren. Die Mutter bleibt unbekannt. Mit der Namensgebung ehrte der Kardinal seinen Mitnepoten aus der Zeit von Calixtus III., ganz im Stil großer Adelsgeschlechter, die dynastische Kontinuität pflegten. Im November 1481 legalisierte Rodrigo seinen Sohn und bekannte sich in einer notariellen Urkunde als dessen Vater. Dass ein leidenschaftlicher junger Kardinal Kinder zeugte, war kaum ungewöhnlich. Doch dass er diese als leibliche Nachkommen anerkannte, war ein beispielloser Skandal. Schon Pius II. Hatte gefordert, solche Fehltritte zu bedauern, aber zu verschweigen. Die Anerkennung der Vaterschaft war nur ein erster Schritt. 4 Jahre später wurde Pedro Luis Borgia auf Betreiben seines Vaters Rodrigo von den spanischen Majestäten das Herzogtum Gandia bei Valencia verliehen. Dies geschah als Gegenleistung für gute Dienste in Rom. Dieser Sohn war somit versorgt und zum Begründer einer eigenen Hochadelsdynastie bestimmt. Andere sollten folgen. Zwischen 1467 und 1469 wurden dem Kardinal, wiederum von einer namentlich nicht bekannten Mutter, 2 Töchter namens Isabella und Gerolamo geboren. Diese verheiratete er mit Söhnen des römischen Stadtadels. Ab etwa 1474 unterhielt Kardinal Rodrigo Borgia eine feste, fast eheähnliche Beziehung mit Vanozza de Catenai, obwohl sie verheiratet war. Nach dem Tod ihres Mannes arrangierte Rodrigo 2 weitere Ehen für sie. 1481, um ihr Verhältnis notdürftig zu verbergen, und 1485, um sie standesgemäß zu versorgen und Raum für neue Liebschaften zu schaffen. Es war eine freundschaftliche Trennung. Vanozza blieb im Vatikan, pflegte enge Kontakte zu ihren Kindern, die sie in offiziellen Dokumenten als Mutter nannte, und übernahm sogar Verwaltungsaufgaben im Kirchenstaat. Ihren Status als angesehene Matrone verdankte sie ihren Kindern, den Lieblingen des Kardinals, Cesare, Giovanni, Lucrezia und Gioffre, geboren 1475, 76, 80 und 81, die alle urkundlich legitimiert wurden. Rodrigos große Pläne für sie, anders als für seine älteren Töchter, entsprangen seinem gestiegenen Ansehen, wachsenden Ambitionen und zweifellos persönlicher Zuneigung. Zusammen mit ihrer Mutter bildeten diese vier seine wahre Familie. In der Renaissance waren Nachkommen für die Eliten Faustpfänder und Werkzeuge des sozialen und politischen Aufstiegs. In Zeiten hoher Kindersterblichkeit zählte nicht das Individuum, sondern das Glied in der Kette der Abstammung. Eltern und Kinder sahen sich als untrennbare Statusgemeinschaft, verpflichtet, ihren Rang zu wahren und möglichst zu steigern. Diese instrumentelle Wertschätzung zeigte sich in der Bildung, den Karrierenwegen, Ämtern und Heiratsverbindungen, die den Nachkommen vermittelt wurden. Ein Blick in die Zukunft zeigt die zuvor genannten Renaissance-Mechanismen. Die Beziehung zwischen Alexander VI. Und seinem erstgeborenen Sohn Cesare Borgia war schon zu ihren Lebzeiten rätselhaft. Wer hatte während des Pontifikats das Sagen? Wer ersann die Pläne? Wer setzte sie nur um? Wer war der Kopf, wer das Werkzeug und wer fürchtete wen? Historiker, die Alexander VI. Ohne Verfälschung der Quellen zu entlasten suchten, sahen im Sohn den wahren Spiritus Rector, den Dämon des Pontifikats. Doch das greift zu kurz. Vater und Sohn hatten eine perfekte Rollenverteilung. Cesare spielte den ungestümen, fordernden Draufgänger, während der Papst zögerliche, skrupelbeladen, ja fast ängstlich auftrat. Klugen Beobachtern wie den venezianischen Gesandten war klar, dass dies eine meisterhafte Inszenierung war. Tatsächlich, wie zentrale Dokumente belegen, gingen alle maßgeblichen Initiativen von Alexander VI. Aus, der bis zuletzt die Fäden in der Hand hielt. Cesare besaß zweifellos die Qualitäten eines tatkräftigen Herrschers, wie Niccolò Machiavelli auf seinen Gesandtschaftsreisen scharfsinnig bemerkte. Doch er fiel oft aus der Rolle des Fürsten. Er prahlte, drohte, schwärmte übertrieben von seiner militärischen Stärke, versuchte Diplomaten einzuschüchtern und brüskierte andere Mächte. Staatsklugheit, so Machiavelli, sah anders aus. Machiavellis Diagnose von Cesare Borgia ist psychologisch treffend. Als Sohn eines Kirchenfürsten wuchs er in privilegierter Position auf. Doch als Bastard eines Priesters erfuhr er wie früh die verdeckte Verachtung und Arroganz echter Aristokraten. Bezeichnend war seine unbarmherzige Rache. Jede noch so kleine Beleidigung vergalt er blutig. Nicht nur Teil seines Images, sondern auch eine unkontrollierbare, oft kontraproduktive Charaktereigenschaft. Machiavelli folgerte, dass Cesare zu Lebzeiten seines Vaters ein furchterregender Gegner war. Ohne die Unterstützung des Papsttums jedoch zum politischen und militärischen Desperado herabsank. Während Alexanders VI. Pontifikat war Cesare Borgia ein wandelnder Unruheherd in der italienischen Politik, doch nie ein wirklicher bedeutender Machtfaktor. Kapitel 4: Rodrigo Borgia wird Papst Alexander VI. Als Papst Sixtus IV. Am 12. August 1484 starb, sah Rodrigo Borgia seine Chance für ein großes Comeback. Mit 53 Jahren stand er an der Schwelle des Greisenalters. Der Tod seines Onkels Calixtus III. Über ein Vierteljahrhundert zurückliegend, machte ein Pontifikat des Neffen nun weniger anstößig. Am 28. August 1484 wählte die nötige Zweidrittelmehrheit der Kardinäle Giovanni Battista Cibo aus Genua zum neuen Papst. Rodrigo Borgia musste erneut warten und auf seine unverwüstliche Gesundheit vertrauen. Innozenz VIII., wie sich das neue Kirchenoberhaupt nannte, trat sein Amt an. Innozenz' Nepotismus blieb begrenzt und konzentrierte sich auf seinen Sohn Francesco Cibo. Dieser wurde zwar mit Adelstiteln und Lehen überhäuft, erhielt jedoch keinen eigenen Staat. Stattdessen wurde er standesgemäß verheiratet mit Maddalena, der Tochter Lorenzo de' Medicis. Lorenzo der Prächtige beherrschte Florenz in dritter Generation ohne offiziellen Titel, doch mit großem diplomatischem Geschick und als Oberhaupt der führenden Familien, die seine Schutzgarantie erwarteten. Die Medici strebten nach fürstlicher Herrschaft in ihrer Stadt und suchten Wege, ihre Macht zu festigen. Die Heiratsallianz mit dem Cibo-Papst bot Lorenzo diese Gelegenheit. Er gab dem Papstsohn seine Tochter und sicherte seinen 13-jährigen Sohn Giovanni ein Kardinalat. Ab 1488 gewann er durch diese Verbindungen zunehmenden Einfluss auf die römische Politik. Im April 1492 starb Lorenzo de' Medici mit nur 43 Jahren. Als Innozenz VIII. Ende Juli 1492 ebenfalls verstarb, war die Zeit für besonnene Politik endgültig vorbei. Für Rodrigo Borgia war das folgende Konklave der Moment der Wahrheit. Jetzt oder nie. In den frühen Morgenstunden des 11. August 1492 wurde Rodrigo Borgia zum Papst gewählt. Als Pontifex Maximus nannte er sich Alexander VI., eine fehlerhafte Zählung, da Alexander V. 1409 in Pisa gewählt, offiziell als Gegenpapst galt. So begann ein Pontifikat, das Europa erst staunen und dann das Fürchten lehren sollte, mit einer Merkwürdigkeit. Alexanders Wahl wurde durch Simonie, also Ämterkauf, entschieden. Dies gab europäischen Fürsten ein Druckmittel, die Wahl anzufechten und bei politischen Konflikten mit einem Konzil die Absetzung des Papstes anzudrohen. Zunächst musste Alexander VI. Gute Miene zum bösen Spiel machen, eine Kunst, die er meisterte. Mit Geduld und seiner Fähigkeit zur wirkungsvollen Täuschung seiner Gegner war er bestens gerüstet. Die Zeit spielte ihm in die Hände. Je länger er sich im altehrwürdigen Amt behauptete, desto mehr wuchs sein Ansehen durch die Macht von Tradition, Riten und Zeremonien. Zudem begrüßte die breite Öffentlichkeit seine Wahl weitgehend positiv. Dank seines glanzvollen Auftretens und Verhandlungsgeschicks erwartete man einen politischen, aber erfolgreichen Pontifikat. Genau, was Europa angesichts des unaufhaltsamen Vordringens des Osmanischen Reichs dringend brauchte. Trotz der Turbulenzen setzte der neue Papst konsequent auf seine Familie. Die Ernennung neuer Kardinäle war ein Vorrecht des Pontifex Maximus, das niemand, nicht einmal ein selbsternannter Überpapst, anfechten konnte. Bereits 3 Wochen nach seiner Wahl verlieh Alexander VI. Dem ersten Verwandten den roten Hut. Auch Rodrigos Sohn Cesare ging nicht leer aus. Ihm wurde das kürzliche zur Erzdiözese erhobene Bistum Valencia übertragen, das die Borgia nun in der 3. Generation innehatten. Im Sommer 1493 vereinbarte Alexander VI. Mit dem spanischen König, dass sein Sohn Joffre die Königstochter Sancia heiraten und das Herzogtum Squillace sowie weiteren Lehen mit einem Jahreseinkommen von 10.000 Dukaten erhalten solle. Gleichzeitig wurde in Spanien die Ehe Giovannis mit Maria Enriquez von Aragon besiegelt, die das Herzogtum Gandia als Mitgift einbrachte. Eine Nachfolge, die die spanische Majestäten endlich genehmigten. Doch die Spanier ließen den stolzen Vater wissen, dass sein Lebensstil und seine Amtsführung sie befremdeten. Ein spanischer Papst, der sich mit blonden Mätressen vergnügte, trübte den Ruhm ihrer Nation. Die harsche Kritik aus Spanien war nicht der einzige Preis, den Alexander VI. Für das Herzogtum seines Sohnes zahlte. Als er 1493 die von Kolumbus entdeckte neue Welt zwischen Spanien und Portugal aufteilte, begünstigte er Isabella und Ferdinand von Spanien mit zusätzlichen Ländengraden und damit riesigen Einflusszonen. Ebenso großzügig vergab er kirchliche Rechte in der neuen Welt. Mit Spaniens Rückhalt trat Alexander VI. Gegenüber Frankreich, der 2. Großmacht, mit ungewohnter Entschiedenheit auf. Am 20. September 1493 erschütterte Alexander VI. Das Kardinalskollegium. Er ernannte auf einen Schlag 12 neue Kardinäle. Diese beispiellose Massenernennung löste, wie vorhersehbar, heftigen Widerstand bei konservativen Kardinälen aus. Der Papst verschleudere die höchste Würde der Kirche wie Billigware. Moralisch mochte der Vorwurf stimmen, doch politisch war er falsch. Alexander VI. Wusste genau, wem er den Purpur verlieh, stets mit dem Ziel, die Stellung der Borgia zu festigen. Besonders entscheidend war das Kardinalat für seinen Sohn Cesare. Erstaunlich war, dass der 62-jährige Papst über 13 Monate gewartet hatte, offenbar überzeugt, noch viele Regierungsjahre vor sich zu haben. Ohne diese Zuversicht wäre die Macht der Borgia in Italien und Spanien nicht zu halten gewesen. Woher Alexander VI. Diese Gewissheit nahm, darüber rätselte Rom. Er selbst prallte später mit seiner von Gott verliehenen Langlebigkeit, ohne die Quelle seiner Zuversicht zu verraten. Mit dem Purpur übernahm Cesare die Rolle des Kardinalnepoten. Er führte nicht nur weltliche Regierungsgeschäfte im Kirchenstaat, sondern war auch Anführer der Borgia-Gefolgschaft an der Kurie, eine Schlüsselrolle, besonders für das Konklave nach dem Tod seines Vaters. Seine Ernennung war Schutzmaßnahme und Rückversicherung zugleich. Sollte Alexander VI. Unerwartet sterben, hätten die Borgia mit Cesare einen starken Mann im Kardinalskollegium, unterstützt von einer Schar loyaler Gefolgsleute. Kapitel 5: Die Franzosen kommen. Am 23. August 1494 marschierte Karl VIII. Mit einem stolzen Heer von 40.000 Mann in Grenoble ein. Er erreichte am 14. Oktober Pavia und zog am 9. November kampflos in Florenz ein, das dem französischen König seine Tore schutzlos öffnete. Piero de Medici, der politische ungeschickte Sohn Lorenzos des Prächtigen, versuchte in letzter Minute seine feindselige Neutralität aufzugeben und durch ungedeckte Zugeständnisse auf Frankreichs Seite zu wechseln. Doch sein Plan scheiterte und er fand sich mit seinen engsten Verwandten im Exil wieder. Der zweite mächtige Italiener nach König Alfonso von Neapel, der in kürzester Zeit durch Kopflosigkeit seine Macht verlor. In dieser Stunde der Not stieg Girolamo Savonarola, der Prior des Dominikanerkonvents San Marco in Florenz, zum neuen Hoffnungsträger auf, wo die Medici versagten. Der wortgewaltige Bußprediger aus Ferrara hatte über ein Jahrzehnt verkündet, Gott werde Italien für die Sittenlosigkeit, den Unglauben und die Selbstvergötterung seiner Mächtigen strafen, Florenz jedoch nach vollzogener Buße zum Zentrum kirchlicher Erneuerungen erwählen. Konflikte mit dem Borgia-Papst waren für Girolamo Savonarola unvermeidlich. Sein Anspruch, als Prophet Gottes die Zukunft vorherzusagen, und seine rigorose Sittenstrenge stießen zwangsläufig auf Widerstand von Alexander VI. Währenddessen wartete der Papst in Rom auf die Entwicklungen, die aus dem Norden auf ihn zukamen. Am 31. Dezember 1494 zog Karl VIII. Als siegreicher Eroberer in die ewige Stadt ein. Doch statt sich, wie von den Hardlinern geraten, im Vatikan einzuquartieren, wählte er den Palazzo Venezia. Für Papst Alexander VI., der sich in die uneinnehmbare Engelsburg zurückgezogen hatte, war dies ein günstiges Zeichen. Offenbar war der König nicht zum Äußersten entschlossen und respektierte die päpstliche Herrschaftsrechte. Die nüchterne Abwägung französischer Interessen sprach gegen eine Absetzung des Papstes. Einem bedrängten Pontifex konnte man Zugeständnisse abbringen, während die Reaktionen der Christenheit auf seine Entmachtung ungewiss war. Frankreichs Feinde hätten Alexander VI. Zum Märtyrer stilisieren und daraus politisches Kapital schlagen können. Diese Wende zu seinen Gunsten erkannte der Borgia-Papst früh. In Verhandlungen mit Karl VIII., die Anfang Januar 1495 begannen, zeigte er sich erstaunlich selbstbewusst und ließ sie ergebnislos enden. Dass der wütende König daraufhin seine Kanonen auf die Engelsburg richteten, beeindruckte ihn nicht, im geringsten. Die Stunde der Verhandlungen war gekommen und darin war Alexander VI. Unschlagbar. Alexander war aus härterem Holz geschnitzt. Die Bedrängnis durch eine fremde Armee in seiner Hauptstadt setzten ihm zu. Doch abgesehen von gelegentlichen Ohnmachtsanfällen blieb er gefasst. In den Verhandlungen bewahrte er einen kühlen Kopf. Zugeständnisse waren unvermeidlich. Doch als am 15. Januar 1495 das Abkommen unterzeichnet wurde, blieben sie erträglich. Karl VIII. Erhielt die Kontrolle über 4 Schlüsselfestungen des Kirchenstaats, die die Zufahrtswege nach Rom in alle Himmelsrichtungen sicherten, sowie einen Kardinalshut für einen französischen Hofprälaten. Zudem nahm Karl Cesare Borgia und Prinz Dejem als Geiseln mit nach Neapel. Noch vor dem Aufbruch des französischen Königs schlug Alexander VI. Mit den Waffen der Zeremonien zurück. Nach der Aussöhnung musste sich Karl VIII. Als treuer Sohn der Kirche zeigen, wie es eine jahrhundertalte Tradition verlangte. Dazu gehörte nicht nur der rituelle Handkuss im Konsistorium, sondern auch das demütigende Halten des Steigbügels für das päpstliche Ross, was Karl VIII. Zähneknirschend vor aller Augen tat. Offiziell war die Welt wieder im Lot, die Borgia-Familie war bald wieder vereint. Schon bei Velletri, nur 2 Tagesreisen südlich von Rom, nutzte Cesare Borgia die Gelegenheit zur Flucht. Prinz Diem überlebte die erzwungene Reise nach Neapel nicht. Offiziell starb er an Fieber, doch daran glaubte kaum ein Zeitgenosse. Ein Giftmord scheint jedoch unwahrscheinlich, da die osmanische Geisel für ihren neuen Herrn nur lebend von Wert war. Am 31. März 1495 schlossen die wichtigsten italienischen Mächte, einschließlich Papst Alexander VI., eine Abwehrliga gegen den fremden Eindringling Karl VIII., die schnell zu einem Vertreibungsbündnis wurde. Der französische König hatte sich durch hohe Steuerforderungen in seinem neuen Königreich Neapel unbeliebt gemacht. Ihm blieb nur ein überstürzter Rückzug. Nach nur einem Jahr war der Spuk vorbei und das alte Machtgleichgewicht schien wiederhergestellt. Kapitel 6: Der Kampf gegen Savonarola und Rom. Der Sieger des turbulenten Jahres 1495 war Alexander VI. Seine Stärke zeigte sich im Februar 1496, als er 4 neue Kardinäle ernannte, allesamt spanische Gefolgsleute, darunter mit Juan Borgia Lanzol, dem Jüngeren, einem Enkel seiner Schwester Juana, eine weiterer Nepot. Damit waren die Borgia im Senat der Kirche dreifach vertreten. Dieser Schritt stieß auf Widerstand. Bereits im Februar 1495 hatte Girolamo Savonarola, der geistliche Führer von Florenz, vom Dom herab gepredigt, Alexander VI. Sei unrechtmäßig gewählt und ein Ungläubiger. Der Papst reagierte erstaunlich gelassen. Er lobte den seelsorgerischen Eifer des Dominikanerpriors, forderte ihn aber auf, seine öffentlichen Äußerungen zu mäßigen und seinen Anspruch, Gottes Sprachrohr zu sein, von Roms Behörden prüfen zu lassen. Ein kluger Schachzug, der Savonarola ins Unrecht setzen sollte. Wie erwartet ignorierte der heißblütige Prediger die Vorladung. Damit gab er Alexander VI. Die Handhabe für schärfere Maßnahmen. Savonarola erhielt ein Predigtverbot, sein Kloster wurde einer anderen papsttreuen Kongregation unterstellt. Im Frühjahr 1496 spitzte sich der Konflikt zwischen dem Sittenreformer Savonarola und dem skrupellosen Machtpolitiker auf dem Papstthron erneut zu. In seinen Fastenpredigten schürte der Dominikanerprior die endzeitlichen Erwartungen seiner Zuhörer. Florenz, das neue Jerusalem, werde die Kirche erneuern und die Welt im Christentum vereinen. Doch zuvor müsse das Böse, verkörpert durch den Antichrist, besiegt werden. Diese Botschaft war bekannt, doch neu war die unterschwellige Anklage, Rom sei das nur sündige Babylon, erkennbar an den 14.000 Prostituierten, die dort ihrem verrufenen Gewerbe nachgingen. Im November 1496 reagierte Alexander VI. Mit der Androhung der Exkommunikation. Für ihn war dieser Konflikt lästig, aber keine Bedrohung seiner Macht. Nachdem die Borgia das französische Abenteuer glimpflich überstanden hatten, gingen sie die erste Etappe ihrer Expansion an. Den Kampf um Rom. Wer sich dauerhaft als Machtfaktor an der Kurie behaupten wollte, musste sich in der ewigen Stadt und ihrem Umland festsetzen. Ja, regelrecht festkrallen. Die Borgia waren entschlossen, sich in Rom an der Spitze der Aristokratie zu behaupten. Es ging nur noch darum, auf wessen Kosten sie ihr Territorium ausbauen würden. Rechtliche Grundlagen waren schnell zur Hand. Alle Adelsfamilien des Kirchenstaats schuldeten dem Papst als Lehnsherren theoretische Dienste und Abgaben, Pflichten, die seit Jahrhunderten kaum eingefordert worden waren. Die Borgia waren entschlossen, diesen Kampf mit allen militärischen und ideologischen Mitteln bis zur Vernichtung ihrer Gegner zu führen. Mit Parolen wie Wiederherstellung des Kirchenstaats, Rückgabe entzogener Rechte und Wiedereinsetzung des Heiligen Stuhls in seine legitime Macht versuchte Alexander VI., die italienische Öffentlichkeit zu gewinnen. Doch dass er diesen Krieg nicht für das Papsttum, sondern allein zur Stärkung seiner Familie führte, wurde bald offensichtlich. Beide Ziele standen im direkten Widerspruch. Jede dauerhafte Macht, die Nepotenfamilie gewannen, ging zu Lasten künftiger Päpste. Die Borgia kämpften bei der Zurückdrängung der römischen Barone nicht nur für die Stärkung des Kirchenstaats, sondern für dessen Schwächung und dauerhafte Kontrolle. Im Konsistorium kündigte Alexander VI. An, diesen Kampf rücksichtsloser zu führen als alle seine Vorgänger. Er wolle gegen alle pflichtvergessenen Barone gemeinsam vorgehen, erklärte er. Entsetzte Kardinäle konnten ihn schließlich davon abbringen. Im Sommer 1496 schlossen die Borgia ihre Reihen. Zu diesem Zweck ließ Alexander VI. Seinen Sohn Giovanni im August nach Rom holen. Dieser kam, sah und siegte. So berichten die Höflinge am päpstlichen Hof über die Ankunft des 20-jährigen Nepoten. In kürzester Zeit überflügelte der Liebling des Vaters alle Rivalen, einschließlich seiner Geschwister Giovanni hier, Giovanni dort. Immer stand er bei Zeremonien in der ersten Reihe. Das gefiel nicht allen. Besonders Cesare geriet ins Visier. Wie würde er auf dieses für ihn nachteilige Spiel reagieren? Als Giovanni Borgia am Morgen des 15. Juni 1497 nicht im Vatikan erschien, vermuteten alle ein nächtliches Liebesabenteuer. Doch als er bis zum Abend unauffindbar blieb, machten sich Unruhe und schließlich Angst breit. Am übernächsten Tag konzentrierten sich die Nachforschungen auf den Tiber. Mit Erfolg. Nach wenigen Stunden zogen Fischer Giovannis Leiche aus dem Fluss, oberhalb der Stelle, an der er angeblich hineingeworfen worden war. Die Mörder hatten dem Sohn des Papstes die Kehle durchgeschnitten und seine Brust mit 8 Dolchstichen durchbohrt. Hier war jemand auf Nummer sicher gegangen. Der Mordfall war so sensationell, dass die wildesten Theorien die Runde machten. Im Licht der jüngsten Ereignisse galten die politischen Feinde der Borgia naturgemäß als Hauptverdächtige. Wer kam für diesen Mord an des Papstes Fleisch und Blut in Frage? Die Antwort lag nahe: Cesare Borgia, der durch die Rückkehr seines Bruders Giovanni in Rom am meisten verloren hatte. Seinen Vorrang unter den Nachkommen des Papstes. Hatte er aus Eifersucht seinen jüngeren Bruder ermorden lassen? Nach einem Jahr ergebnisloser Ermittlungen war die Öffentlichkeit überzeugt, Cesare war der Mörder. Das Verhalten Alexanders VI. Nährte die Spekulationen. Er ließ die offiziellen Nachforschungen frühzeitig einstellen und ein Prozess wurde nie eröffnet. War die Suche wirklich erfolglos geblieben oder hatte der Papst den Täter in seiner eigenen Familie entdeckt? Die Folgen des Mordes traten unerbittlich zutage. Alexander VI. War ins Mark getroffen. 3 Tage nach der Todesnachricht konnte er im Konsistorium vor Kardinälen und Gesandten seinen Schmerz kaum bändigen. Er habe seinen Sohn, den Herzog von Gandia, mehr geliebt als das Papstamt. Selbst 7 Pontifikate könnten diesen Verlust nicht aufwiegen. Es war die verzweifelte Klage eines untröstlichen Vaters, doch nicht die würdevolle Haltung, die man von einem Pontifex Maximus erwartete. Diplomaten monierten, der Stellvertreter Christi solle sich mit gefasster Ergebung in Gottes unerforschliche Pläne fügen. Doch für Alexander VI. War der Mord an Giovanni ein Anschlag auf ihn selbst und seine gesamte Familie. Seit 3 Jahrzehnten traten die Borgia als von Gott auserwählte Sippe auf, der die Führung der Kirche übertragen war. Diese selbstproklamierte Heiligkeit zerbrach mit den Dolchstichen in Giovannis Kehle und Brust. Gott hatte ihm seinen Sohn geschenkt und wieder genommen. Vielleicht, so spekulierte Alexander VI. Öffentlich, wegen seiner Sünden. Vor versammelten Kirchenfürsten und Gesandten kündigte er das umfassendste Reformprogramm seit langem an. Er werde zwar nicht zurücktreten, doch die wichtigsten Regierungsgeschäfte den Kardinälen übertragen. Kapitel 7: Der entfesselte Papst. Nach dem Mord an Giovanni Borgia war die Zeit der Kompromisse und Rücksichtsnahmen vorbei. Für die italienische Öffentlichkeit schien es, als hätten der Papst und seine Familie die Maske abgelegt und ihr wahres Gesicht gezeigt. Giovannis Ermordung hatte diese Zuspitzung offensichtlich befeuert. Seit 1498 zeigte sich die wachsende Gewaltbereitschaft der Borgia deutlich in ihren Strategien. Doch es gab einen weiteren Grund für die zunehmende Gewalt. Durch glückliche Umstände konnten die Borgia sich von Fesseln befreien, die ihren Aktionsradius bislang eingeschränkt hatten. Der erste dieser Umstand war der Untergang Savonarolas. Im Laufe des Jahres 1497 spitzte sich der Konflikt zwischen dem Bußprediger Savonarola und Papst Alexander VI. Weiter zu. Savonarola hatte seine Predigten gegen den unrechtmäßigen und ungläubigen Papst in Rom wieder aufgenommen und noch schärfer formuliert. Doch die Anhängerschaft des Priors von San Marco schwand zusehends. Ende Februar 1498 drohte Alexander VI. Florenz mit dem Interdikt, einer harten Kirchenstrafe, die Klerikern ein Berufsverbot auferlegte, Sakramente für Sterbende und Gottesdienste untersagte, Handelsbeziehungen abbrach und Waren beschlagnahmte. Die für den 7. April 1498 angesetzte Feuerprobe wurde nach zahlreichen Intrigen in letzter Minute abgeblasen. Stattdessen wanderte Savonarola ins Gefängnis, wo er gefoltert wurde. Laut der Stadtregierung gestand er seine Täuschungen, die Botschaften der Madonna und seine Gespräche mit Engeln seien erlogen. Doch selbst nach seiner Verbrennung am 23. Mai 1498 auf dem Platz vor dem Stadtpalast glaubten viele Florentiner, vor allem aus dem Mittelstand, weiterhin an die Mission ihres Propheten und Märtyrers. Alexander VI. Jedoch hatte diesen Zweikampf auf ganzer Linie gewonnen. Ein zweiter Glücksfall für den Papst war ein Unglück in Frankreich. Am 8. April 1498 stieß König Karl VIII. In seiner Residenz in Blois mit dem Kopf gegen einen Deckenbalken und starb kurz darauf, vermutlich an einer Gehirnblutung. Ohne männliche Erben ging der Thron an Ludwig XII., den Chef des Hauses Orléans. Nach 6 Jahren hatten sich die Machtverhältnisse ins Gegenteil verkehrt. Die Borgia hatten die Demütigungen der ersten Pontifikatsjahre weder vergessen noch verziehen. Jetzt war ihre Zeit gekommen. Für die Borgia, die ein halbes Jahrzehnt lang meist in der Defensive verharrt hatten, eröffnete sich verlockende neue Perspektiven. In einem ersten Schritt wurde die Ehe von Lucrezia aufgehoben. Für ihren Vater Alexander VI. War sie ungenutztes politisches Kapital. Im Juli 1498 verheiratete er sie daher kurzerhand mit Alfonso, einem unehelichen Prinzen des aragonesischen Königshauses, das in Neapel weiterhin auf Abruf herrschte. Am 17. August 1498 legte Cesare Borgia sein Kardinalat nieder. Eine Würde, die ein Inhaber nur in äußerster Notlage zugunsten der Kirche oder der Gläubigen aufgeben durfte, etwa wenn eine Dynastie sonst erlösche und Kriege drohten. Cesares Begründung war lapidar. Er verspüre keine Neigung zum geistlichen Stand, könne die Pflichten nicht erfüllen und trete um seines Seelenheils willen in den Laienstand zurück. Angesichts der Art, wie Papst Alexander VI. Das Zölibat, Simonieverbot und andere Kerngebote des Kirchenrechts handhabte, musste diese Erklärung Kennern der Borgia ein Schmunzeln entlocken. Cesares Streben nach militärischen Großtaten und fürstlichen Titeln war längst kein Geheimnis. Nach Giovannis Tod war der Weg dafür nun frei. Im Herbst 1499 begann eine Enteignungswelle zugunsten der päpstlichen Familie, die sich schnell auf missliebige Barone ausdehnte. Lucrezia Borgia war die Hauptprofiteurin. Der Lieblingstochter des Papstes wurde nicht nur das strategisch wichtige Herzogtum Nepi im Nordosten Roms übertragen, das zuvor Ascanio Maria Sforza gehörte, sondern sie erbte auch weitreichende Lehen der Familie Gaetani im südlichen Latium, die diese vor 200 Jahren vom Papst Bonifaz VIII. Erhalten hatten. In diesen neuen Besitzungen führte die Borgia eine geschickte Politik. Sie senkten Abgaben und setzten alte Gemeinderechte wieder ein, um sich bei ihren ländlichen Vasallen beliebt zu machen. Dies war eine klug kalkulierte Vorsorge für das Ende des Pontifikats. Sollten Feinde nach dem Tod des Papstes zum Gegenangriff übergehen, wären die Borgia auf die militärische Unterstützung ihrer Gebiete angewiesen. Lucretias Bevorzugung beschränkte sich nicht auf Besitzüberschreibungen. Am 8. Oktober 1499 ernannte ihr Vater Papst Alexander VI. Die 19-jährige Nepotin zur Regentin von Spoleto und Foligno. Eine Frau als Amtsträgerin im Kirchenstaat war nicht nur ein Novum, sondern ein unerhörter Tabubruch. Kurz darauf gebar die Gouverneurin einen Sohn, der nach seinem päpstlichen Großvater Rodrigo benannt wurde. Die Taufe des kleinen Rodrigo Junior wurde wie ein Staatsakt gefeiert, mit geladenen Botschaftern und kostbaren Geschenken von Roms vornehmsten Aristokraten nebst ihren Gattinnen. War Lucretias Rangerhöhung allein ihrem Enkel zu verdanken? Oder steigerte Alexander VI. Ihre Prestige, um sie im Machtspiel der Borgia gewinnbringend einzusetzen? Ihr Gatte Alfonso schien düstere Vorahnungen zu haben. 1499 floh er in die sichere Heimat Neapel. Kapitel 8: Das eigene Fürstentum. Abgesehen vom Streit mit den Sforzas und der Enteignung römischer Barone widmeten die Borgia die Jahre 1499 und 1500 ganz der Eroberung ihres lang ersehnten Fürstentums im Norden des Kirchenstaats. Mit Cesares Vormarsch dehnte sich der Verdrängungskampf der Borgia, der in Rom gegen ehemalige Nepoten und lokale Eliten begonnen hatte, auf den gesamten Kirchenstaat aus. Abwarten, wer getroffen würde, Glückwünsche zu militärischen Erfolgen senden und hoffen, dass dieser immer aggressivere Papst bald stirbt. So versuchten die meisten Mächte Italiens, sich aus der Affäre zu ziehen. Doch der Tod Alexanders VI. War, wie der scharfsinnige venezianische Gesandte Girolamo Donato bemerkte, nicht so bald zu erwarten. Der Papst erfreue sich bester Gesundheit und tue alles, um sie zu bewahren. Seine Langlebigkeit war das wertvollste Kapital der Borgia. Im Winter 1499-1500 richtete sich aller Augenmerk auf die militärischen Ereignisse in der Romagne, wo Cesare Borgia mit seinen Truppen und französischen Hilfskontingenten unaufhaltsam vorrückte. Auch die Republik Florenz setzte auf französische Hilfe, da sie sich durch Cesare Borgias immer expansivere Unternehmungen zunehmend bedroht fühlte. Cesare Borgias Vormarsch wurde durch die kurzfristige Rückkehr der Sforza nach Mailand zwischen Februar und April 1500 nur kurz gebremst. Papst Alexander VI. Hatte weiteren Eroberungen den Weg geebnet, indem er alle Stadtherren der Romagne nicht nur absetzte, sondern auch exkommunizierte. Damit erklärte er die alten Machthaber für vogelfrei und legitimierte Cesares Feldzüge zusätzlich. Der vollständigen Eroberung des Fürstentums stand nun nur noch die Republik Venedig im Weg. Seit den Friedensschlüssen von Lodi 1455 hatte die militärische starke und politisch stabile Serenissima die meisten romagnolischen Stadtherren unter ihren Schutz genommen. Anders als Florenz war Venedig nicht bereit, diese empfohlenen den Expansionsplänen der Borgia zu opfern. Am 13. Juni 1500 feierte Alexander die Geburt seiner Enkelin. Charlotte d'Albret hatte Cesare eine Tochter geschenkt. Die Borgia-Dynastie wuchs und profitable Ehen für die Jüngste zeichneten sich ab. In dieser Hochstimmung traf ein Schicksalsschlag. Am 29. Juni 1500 riss ein Wirbelsturm die Decke des Vatikanpalastes ein und der Baldachin über Alexander VI. Stürzte herab. Wie durch ein Wunder entkam der Papst mit leichten Verletzungen. Ein Tragebalken rettete sein Leben. Er führte dies auf Gottes Hand zurück, während seine Feinde höllische Mächte am Werk sahen. Alexander VI. Habe sich mit dem Teufel überworfen, der den Sturm als Warnung sandte. Der Papst ließ sich ausschließlich von Lucrezia pflegen, ein Zeichen seines Vertrauens in die engste Familie. Er sah in seiner Rettung die Bestätigung einer Weissagung. Jahresanfang 1500 hatte er vor Zeugen verkündet, 9 weitere Pontifikatsjahre zu erwarten, eine Prognose, die seine Feinde einschüchtern sollte. Die Quelle seiner Zuversicht ließ er offen, doch Astrologie, damals als Wissenschaft angesehen, war unter Wahrsagern verbreitet, trotz wachsender Skepsis. Doch Naturgewalt wich bald menschlicher Gewalt. In der Nacht zum 16. Juli 1500 wurde Lucrezias Gatte Alfonso von Aragon auf den Treppen vor der Peterskirche von Unbekannten überfallen. Trotz Warnungen war er nach Rom zurückgekehrt und in die Falle geraten. Die Attentäter hielten ihn für tot, doch Alfonso überlebte schwer verletzt. Lucrezias hingebungsvolle Pflege brachte ihn zurück ins Leben, während sie einen zweiten Anschlag fürchtete. Alexander zeigte sich öffentlich bestürzt. Cesare wusch seine Hände in Unschuld. Als Auftraggeber hätte er gründlicher gehandelt, behauptete er. Doch wer außer dem Borgia profitierte? Am 18. August 1500 machte Cesare kurzen Prozess. Er ließ den genesenden Alfonso im Vatikan töten. Angeblich in Notwehr. Cesare behauptete, Alfonso habe in den vatikanischen Gärten mit einer Armbrust auf ihn geschossen, ihn aber verfehlt. Die Tötung sei legitimer Selbstschutz gewesen. Diese Geschichte, die Alexander VI. Dem venezianischen Gesandten Paolo Capello erzählte, klang unglaubwürdig. Alfonso mochte Cesare gefürchtet haben, doch ein so riskanter Angriff war unwahrscheinlich. Ein Überleben Cesares oder sein Tod hätte ihm Rache eingebracht. Lucrezia, tief erschüttert vom Verlust ihres geliebten Mannes, zog sich in Trauer und Protest nach Nepi zurück. Dennoch, Lucrezias Hand war wieder frei, ein klarer Vorteil für neue, gewinnbringende Allianzen. Alexander und Cesare bereiteten einen zweiten, noch durchschlagenderen Eroberungszug in der Romagne vor. Die politischen Vorbereitungen waren erfolgreich abgeschlossen. Venedig hatte dem unermüdlichen Drängen des Papstes endlich nachgegeben. Was den schutzbefohlenen Raccomandanti in der Romagne entzogen wurde, fiel nun den Borgia zu. Doch damit nicht genug. Kurz darauf bat Papst Alexander VI. Venedig um eine Condotta, ein Militärkommando für seinen Sohn Cesare. Damit traf er, wie Venedig aufmerksam registrierte, klar Vorkehrungen für den Fall seines Todes. Um dem geplanten Kriegszug Nachdruck zu verleihen, beschaffte Alexander die nötigen Mittel auf gewohnte Weise. Er verkaufte Kardinalsämter, und zwar gleich im Dutzend. Kapitel 9 – Der Familienstaat. Im Türkenkrieg war noch mehr Verstellungskunst gefragt als in inneritalienischen Angelegenheiten. Venedig, nach Ludwig XII. Der wichtigste Verbündete der Borgia, drängten auf ein gemeinsames Vorgehen der christlichen Mächte gegen das im Ostmittelmeer unaufhaltsam vorrückende Osmanische Reich. Als gemeinsamer Vater aller Christen, wie sich Päpste nannten, konnte Alexander VI. Diesem Anliegen nicht ausweichen. Die Initiative Venedigs zu einem neuen Kreuzzug kam Alexander VI. Höchst ungelegen. Cesare Borgia war im Herbst 1500 mit über 7000 Mann zur Eroberung der verbleibenden Romagne vorgerückt und hatte Pesaro und Rimini kampflos eingenommen. Cesare Borgia gebot nicht nur über eigene Söldner und französische Kompanien, sondern auch über zusätzliche Hilfskontingente. Die Armee der Borgia war vielfältig zusammengesetzt, ihre Loyalität daher nicht unumstritten. Was militärisch vorerst nicht gelang, versuchte Alexander VI. Nun durch politische Mittel zu erreichen. Währenddessen lavierte Alexander geschickt beim Thema Kreuzzug. Dem venezianischen Gesandten beteuerte er mit bewegten Worten, wie sehr ihm diese heilige Mission am Herzen liege und dass er sich am liebsten selbst an die Spitze der christlichen Heeresmacht stellen würde. Doch als der spanische Gesandte ihn kurz darauf beim Wort nahm, war von solchem persönlichen Einsatz plötzlich keine Rede mehr. Als spanischer Papst soll er dem Vorbild seines Onkels Calixtus III. Folgen und mehr Engagement gegen die Ungläubigen zeigen, mahnte man Alexander VI., doch die Borgia ließen sich von diesem Tadel nicht beirren. Zwar erlaubte der Papst Venedig, seinen Klerus mit einer Kreuzzugssteuer zu belegen und ließ in Rom eine solche Abgabe erheben, doch das Ergebnis war mager. Mit knapp 45.000 Dukaten kam gerade ein Drittel der Summe zusammen, die der Verkauf von 12 Kardinalsämtern eingebracht hatte. Der wahre Kreuzzug der Borgia fand nicht im Heiligen Land, sondern in ihrem eigenen Heiligen Land, der Romagne, statt. Die Eroberung der Romagne war nur der Anfang. Cesare verfügte über sein Heer und sein Glück, und Alexander VI. Erfreute sich weiterhin bester Gesundheit. So konnten sie große Pläne schmieden. Bologna, die reiche Universitätsstadt, war aus geostrategischen Gründen ein ideales Ziel. Sie rundete das Territorium nach Süden ab und diente als Brückenkopf in die Toskana, wo die Florentiner Kaufleute und Handwerker zunehmend um ihre Sicherheit fürchteten. Doch auch die Republik Siena lohnte zweifellos einen Feldzug. 1501 war für die Borgia nicht nur ein Jahr der Eroberungen, sondern auch der Weichenstellung. Isolieren, delegitimieren, liquidieren. Diese Devise galt nun auch für das Königreich Neapel. Die alte Dynastie hatte für Alexander VI. Endgültig ausgedient, wie die Ermordung Alfonsos von Aragon bereits deutlich gezeigt hatte. Ein Jahr nach dem Tod ihres Gatten war Lucrezia Borgia Witwe und ihre Wiederverheiratung wurde politisch dringlich. Im Sommer 1501 setzte Alexander VI. Erste diplomatische Fühler aus, um für seine Lieblingstochter eine glanzvolle Partie zu sichern. Alfonso d'Este, der älteste Sohn und potenzielle Erbe des Herzogs von Ferrara und Modena. Natürlich zierten sich die Este zunächst. Als älteste und vornehmste Adelsfamilie Italiens, seit dem Mittelalter mit Kaisern und Königen verschwägert, waren die Borgia für sie kaum ebenbürtig. Ihre Sprödigkeit sollte den Preis in die Höhe treiben. Das Standesgefälle zwischen Bräutigam und Braut musste Alexander VI. Mit einer üppigen Mitgift ausgleichen. Doch die Este sorgten sich ernsthaft um ihren Ruf. Lucrezia würde als Mutter künftiger Esteherzöge ihr Geschlecht prägen. Um Skandale auszuschließen, mussten die Gerüchte geprüft werden. Pflegte der Papst wirklich inzestuöse Umgang mit seiner Tochter? Konnte Lucrezia Männer verhexen, wie die erhitzte Öffentlichkeit behauptete? Diskrete Nachforschungen des Brautvaters zerstreuten die Zweifel. Lucrezia sei eine schöne, liebenswürdige und sanfte junge Frau von tadellosen Sitten, zurückhaltend, hochgebildet und versiert in Latein und Französisch. Von Mord oder Inzest keine Rede. Zwar liebte Alexander VI. Junge Blondinen mit langem, wallendem Haar und Lucrezia entsprach zweifellos diesem Schönheitsideal. Doch die Vorstellung, er habe sich an ihr vergangen, ist abwegig. Dafür spricht die Fülle williger Gespielinnen, die der Papst mühelos außerhalb seiner Familie fand, und die Gewissheit, dass ein solcher Skandal im Vatikan nicht lange geheim bliebe, mit verheerenden Folgen für sein Ansehen. Die Mitgift von 200 Dukaten sprengte alle Maßstäbe und wurde selbstverständlich aus den Kassen der Kirche bezahlt. Zudem erhielt Ippolo d'Este, ein Bruder des Bräutigams, den Kardinalshut sowie zahlreiche lukrative Benefizien. Alexander VI. Ließ sich nicht nehmen, Lucretias Hochzeit in Rom mit einem prachtvollen Fest zu feiern. Ganz im Stil der Borgia wurde es zu einer beeindruckenden Demonstration militärischer Macht. Die illustren Gäste wurden nacheinander von römischen Adeligen, Schweizer Elitetruppen und schließlich von Cesare Borgia sowie dem französischen Gesandten empfangen. Den Este wurde unmissverständlich gezeigt, dass sie sich mit einer unbesiegbaren und unermesslich reichen Familie verbanden. Die Hochzeit wurde in beispiellosem Prunk gefeiert. Anfang Januar 1502 kehrten Braut und Bräutigam nach Ferrara zurück. Die Borgia waren mächtiger denn je und suchten nach neuen Eroberungen. Kapitel 10 Cesare, der Schrecken Italiens. Nicht nur die Este fühlten sich gedrängt, die beunruhigenden Gerüchte über die Borgias zu prüfen. Zur gleichen Zeit fragten sich Roms Bürger immer häufiger, ob die Geschichten über die Papstfamilie stimmten. Selbst Vatikaninsider trauten ihren Augen kaum. Geschädigte der Borgia fütterten eine sensationshungrige Öffentlichkeit mit immer pikanteren Anekdoten und heizten die Gerüchteküche weiter an. Im Sommer 1501 bestätigte sich unter anderem ein weiteres Gerücht. Während seiner Abwesenheit im südlichen Latium hatte Papst Alexander VI. Lucrezia die Leitung der politischen Geschäfte der Kurie übertragen. Eine Frau als provisorische Chefin des Vatikans. Nur unterstützt vom 95-jährigen Kardinal Costa, ein Affront für die Reformpartei. Ebenso bestätigt sich, dass der Papst schwerkranken Kardinälen verbot, testamentarisch über ihren Besitz zu verfügen. Nach ihrem Tod fiel alles dem Vatikan zu, um Cesares kostspielige Feldzüge zu finanzieren, die ein Fass ohne Boden waren. Diese Strategien der Borgia brachten die Gerüchteküche zum Kochen. Jeder Todesfall in höchsten Kirchenkreisen wurde nun dem Gift der Borgia zugeschrieben. Cesares Verhalten nährte die Spekulationen. Anders als die meisten war er nachtaktiv, schlief bis weit nach Mittag und ließ Geschichten über die unheimliche Schnelligkeit seiner Aktionen verbreiten. Standen ihm höllische Mächte bei? Diese Frage sollten seine Gegner stets beschäftigen. Selbst Alexander VI. Äußerte gelegentlich Furcht vor seinem Sohn. Doch solche Aussagen waren Teil eines ausgeklügelten Rollenspiels, um Cesares Schreckensimage zu stärken. Wenn selbst der Papst vor Cesare dem Schrecklichen zitterte, konnte sich niemand mehr sicher fühlen. Ende Juni 1502 überschritt Cesare Borgia in Urbino die Grenzen des Anstands gegenüber dem florentinischen Gesandten Niccolò Machiavelli. In herrischem Ton forderte der Herzog der Romagne, Florenz solle seine Verfassung ändern, da sie ihm missfalle. Andernfalls werde die Republik seine Macht zu spüren bekommen. Zudem verlangte er eine Condotta, da es keinen besseren Heerführer gäbe und Florenz ihm ein ehrenvolles Angebot machen solle. Cesare wusste genau, dass Florenz ein Militärkommando ablehnen würde, da es die Republik ihren bedrohlichen Nachbarn ausliefern würde. Doch dies war nicht sein einziger Täuschungsversuch. Er prahlte vor Machiavelli mit seinen guten Beziehungen zu Ludwig XII., der ihm in Italien freie Hand lässe, und verkündete, die politische Landkarte Italiens neu zu ordnen. Hier wurde Machiavelli hellhörig. Wer sich seiner Rückendeckung so sicher sei, müsse dies nicht so aufdringlich betonen. Florenz wusste aus zuverlässigen Quellen, dass die Beziehungen zwischen Borgia und Frankreich in Wahrheit höchst angespannt waren. Nach seiner Juni-Mission unterteilte Machiavelli, dass der Herzog der Romagne trotz seiner unbestreitbaren militärischen Fähigkeiten und Erfolge nicht so mächtig war, wie er sich darstellte. Anfang 1503 deuteten viele Zeichen auf eine radikale Neuorientierung des Borgia-Pontifikats hin. Die Borgia waren zunehmend unzufrieden mit ihrem mächtigen Verbündeten Ludwig XII. Von Frankreich. Er lasse ihnen in Italien keine freie Hand, klagten sie im Familienrat. Solange sie im Schatten des französischen Königs standen, blieben ihr politischer Spielraum und ihre Autorität eingeschränkt. Doch Fürsten wie sie brauchten die Protektion einer Großmacht, nicht zuletzt, um sich gegen künftige Behäbste zu behaupten. Ein Wechsel zu Spanien als Bündnispartner erschien Alexander VI. Und Cesare im Frühjahr 1503 äußerst verlockend. Im Borgia-Rat mehrten sich die Stimmen, es sei an der Zeit, sich auf die Seite des sicheren Siegers zu schlagen. Gleichzeitig warb Alexander weiterhin eindringlich um Venedig. Die Serenissima solle sich uneingeschränkt zu Cesare bekennen und seine Feinde nicht länger schützen. Doch solche Vorwürfe fruchteten immer weniger. Die Patrizier Venedig sahen die Allianz mit den Borgia zunehmend als Belastung für ihre Ehre, ihren Ruf und ihre politischen Ziele. Ludwig XII. Blieb formell mit den Borgia verbündet, doch wusste er von Gerüchten, dass sie einen Wechsel zu Spanien planten. Solange die politischen Weichen nicht festgelegt waren, mussten neue Eroberungen warten. Am Morgen des 12. August 1503 fühlte sich Alexander VI. Plötzlich unwohl. Am Nachmittag stellte sich Fieber ein, das 6 Tage später, am 18. August, zu seinem Tod führte. Auch Cesare erkrankte schwer, überlebte jedoch dank seiner robusten Konstitution. Die Öffentlichkeit war überzeugt, der Giftmischer war selbst vergiftet worden. Wie und wo, darüber kursierten lebhaft ausgeschmückte Geschichten. Kapitel 11 – Der Untergang. Schon ein Jahr vor Alexanders Tod hatte Machiavelli die entscheidende Frage gestellt. Würde Cesare, der Sohn des Glücks, sich behaupten, wenn Fortuna ihm nicht mehr gut gesonnen wäre? Dass der Duke Valentino im kritischsten Moment der Familiengeschichte krank darniederlag, war ein bitterer Zufall. Dennoch hielt er die Engelsburg und damit eine starke Position in Rom. Zudem hatten die Borgia-Anhänger im Kardinalskollegium eine Mehrheit. Umso erstaunlicher war, dass am 22. September 1503 Francesco Toschettini Piccolomini, das Oberhaupt der westkonservativen Opposition, zum Papst gewählt wurde. Seine Wahl zeigte, dass selbst einige Borgia-Gefolgsleute einen moralischen Neuanfang wollten. Doch schon am 18. Oktober 1503 war der Stuhl Petri erneut verwaist. Für den genesenden Cesare ging es nun um alles oder nichts. Der Favorit im zweiten Konklave war Kardinal Giuliano della Rovere, der Erzfeind der Borgias. Ende Oktober 1503 entsandte Florenz seinen zweiten Kanzler Machiavelli nach Rom, an den Brennpunkt der Politik. In seinen Depeschen schrieb er, vor einem Jahr stand der Duke Valentino vor seinem größten Triumph, nun drohte ihm der Untergang. Cesare war politisch erledigt, doch er selbst schien blind für seine Lage. Statt sie zu akzeptieren, prallte er mit neuen Eroberungen. Selbst als Giuliano della Rovere in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 1503 als Julius II. Zum Papst gewählt wurde, glaubte Cesare aus einer Position der Stärke verhandeln zu können. In Wahrheit sank er zum Spielball fremder Mächte herab. Am Ende nur noch eine keifende Karikatur seiner selbst. Cesare Borgia war am Ende. Er, der so viele mit falschen Versprechungen getäuscht hatte, fiel auf die trügerischen Zusagen von Papst Julius II. Herein. Dadurch wurde er dem großen Kapitän und damit den spanischen Majestäten in Neapel ausgeliefert. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen nach Spanien verschifft, landete er im Kerker. Nach einer tollkühnen Flucht erreichte er seine Gattin in dem Pyrenäenkönigreich Navarra, wo er am 11. März 1507 in einem ritterlichen Gefecht fiel. Zu diesem Zeitpunkt war der einstige Schrecken Italiens in Rom und der Romagne längst vergessen. Doch in Machiavellis Kopf lebte er weiter. Nach der Rückkehr der Medici nach Florenz 1512 verlor Machiavelli seinen Posten als zweiter Kanzler der Republik. Um sich den neuen Machthabern als Ratgeber anzudienen, schrieb er 1513 sein berühmtes Werk Il Principe. Darin erlebte Cesare eine überraschende Wiederauferstehung. Bis kurz vor seinem Fall, so Machiavelli, habe der Herzog der Romagne alles richtig gemacht. Doch im entscheidenden Moment beging er einen fatalen Fehler. Er vertraute den Versprechungen seines Erzfeindes Julius II. Als vollkommener Fürst hätte Cesare die Rollen des Fuchses und des Löwen meisterhaft vereint, nur um durch eigene Schuld tief zu stürzen. So vollendete Machiavelli ein bewunderndes Porträt mit einem hämischen Pinselstrich. In Ferrara, fern dem Einfluss von Vater und Bruder, wandelte sich Lucrezia Borgia. Als fürsorgende Familienmutter und durch ihre Wohltätigkeit für die Armen erwarb sie sich höchstes Ansehen. Als sie 1519, 39 Jahre alt, nach einer späten Geburt im Kindbett starb, war ihr bewegtes Vorleben fast vergessen, bis die späteren Mythenbildung die Erinnerungen überlagerte. Kurz gesagt, Cesare war unbedeutender als sein Mythos, Lucrezia hingegen das Gegenteil dessen, was die Legenden aus ihr machten. Und Alexander VI.? Er war von einem unerbittlichen Willen getrieben, seine Familie zu dauerhafter, fürstlicher Größe zu erheben und alle Ressourcen des Papsttums diesem Ziel rücksichtslos unterzuordnen. Zwar knüpfte er an Normen und Strategien seiner Vorgänger an, doch brach er mehr Tabus als jeder Pontifex Maximus vor ihm. Seine Nachfolger mussten sich von ihm und den Borgia distanzieren, um den Schaden für die moralische und politische Autorität des Papsttums einzudämmen. Dennoch galt Alexanders Pontifikat an der Kurie hinter vorgehaltener Hand als erfolgreich. Weder die Stadtherren der Romagne noch die römischen Barone erholten sich vollends von den Schlägen der Borgia. Mit Innozenz X. von 1644 bis 1655, einem Nachfahrer von Rodrigo Borgias, wenig bekannter Tochter Gerolama Mattuzzi, gelangte sogar ein entfernter Verwandter auf den Papstthron, ohne dass seine Herkunft ihm nützte oder schadete. Anderthalb Jahrhunderte nach Alexander war seinen Tabubrüche folgenlos verblasst. Das war die Geschichte der Borgia, dem berüchtigten Gegenspieler der Medici im Kampf um die Vorherrschaft im Italien der Renaissance. Für ein umfassenderes Bild dieser Zeit empfehle ich, meine anderen Renaissance-Folgen anzuhören. Die Folge über die Medici-Päpste, die Martin-Luther-Folge und natürlich die Machiavelli-Folge. Auch in Zukunft erwarten euch weitere spannende Episoden zur italienischen Renaissance. Bleibt also gespannt. Wer tiefer in die Welt der Borgia oder der Renaissance eintauchen möchte, dem lege ich die Bücher meines Mentors Professor Volker Reinhardt ans Herz, ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Für Fragen, Anregungen oder Feedback schreibt mir einfach an geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Mein Podcast ist auch auf allen gängigen sozialen Medien zu finden. Neu bin ich Teil der deutschen Geschichtspodcast-Community. Schaut unter geschichtspodcasts.de vorbei und entdeckt weitere spannende Podcasts. Möchtet ihr meine Arbeit unterstützen? Bewertet den Podcast, teilt ihn mit anderen und unterstützt mich finanziell mit einem Abo bei Apple Podcasts oder einer Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon. Abonnenten und Mitglieder erhalten 24 Stunden früher Zugang zu neuen Folgen und bald auch exklusives Zusatzmaterial. Alle Infos findet ihr auf geschichtsschatten.ch. Damit danke ich euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Immer am ersten Montag des Monats. Bis dahin alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Bis dann.
Thank you.